Wie kann man bessere Entscheidungen treffen? Indem man sehr ruhig ausatmet. Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen, dem Podcast der Leibniz-Gemeinschaft und der Rheinischen Post.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Intuitiv vermutet man ja sofort, dass Entscheidungen besser werden, wenn man ruhiger ist und wenn man ruhiger atmet. Nur wusste man das bisher noch gar nicht so genau, man hat es eben nur angenommen. Aber Soyoung Park vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam und von der Charité hat das Atmen jetzt im Labor untersucht und dabei erforscht, wie wir zu mutigeren und besseren Entscheidungen kommen. Hallo Frau Park.
Hallo.
Frau Park, es gibt ja in ganz vielen Kulturen der Welt spezielle Techniken, wie man bewusst atmet, in den Bauch atmet, um am Ende mutiger oder besser entscheiden zu können. Ich habe das bisher immer für Esoterik gehalten. Sie sagen aber, da ist was dran, Sie haben das erforscht. Was haben Sie herausgefunden?
Ja, wir haben erforscht, wie das langsame Ausatmen unser Gehirn verändern kann und auch dadurch unsere Entscheidungen. Sie haben ja schon erwähnt, dass in vielen Kulturen, aber auch in Religionen bestimmte Atempraxen ausgeübt werden. Und häufig sind es auch langsame Ausatmen, indem man zum Beispiel Gebete ausspricht oder indem man bestimmte Mantren ausspricht. Und das haben wir untersucht.
Und was haben Sie herausgefunden?
Es ist so, dass unser Atem sehr eng mit dem Herz verbunden ist. Das heißt, wenn wir einatmen, wird das Herz schneller. Wobei, wenn wir ausatmen, wird das Herz auch langsamer. Und wenn wir länger ausatmen, und bei uns war das 2:8, also ich atme ein, 1, 2, und dann ausatmen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Da wäre es bei mir schon fast am Ende. Aber was passiert dann?
Wenn wir lange ausatmen, dann verlängern wir dadurch die Phase, wo das Herz langsamer wird. Und wenn wir das machen, dann konnten wir feststellen, dass das Herz unser Gehirn sensibler macht auf Belohnung. Das heißt, wenn wir normalerweise Entscheidungen treffen, dann gibt es immer positive Aspekte, aber auch negative Aspekte. Positiver Aspekt ist, weil das uns gut tut oder weil wir bessere Leistungen erbringen können in Zukunft, ne, oder weil das sich gut anfühlt. Schlechtere Aspekte sind nicht, dass ich noch mehr Verluste mache oder nicht, dass es mir gefährlich wird. Ne, man vermeidet. Und das sind zwei essentielle natürlich Aspekte bei einer Entscheidung. Wenn wir langsamer ausatmen, dann scheinen wir uns zu beruhigen und uns auf die positiven Aspekte zu fokussieren. Ja, Sie können sich ja vorstellen, wenn wir zum Beispiel gestresst sind, dann fokussieren wir uns darauf, dass wir nicht noch mehr schlechte Sachen hinzufügen. Ja, dann entscheiden wir vielleicht eher konservativer. Aber wenn wir entspannt sind und optimistischer sind oder Belohnungen stärker wahrnehmen, dann können wir auch mutiger werden. Und genau das ist, was wir beobachten bei der Studie, dass wenn Menschen langsamer ausatmen, dann haben sie auch mutigere Entscheidungen getroffen und dabei viel mehr positive Aspekte berücksichtigt, als wenn sie selber ganz normal geatmet haben.
Sie haben das ja mit einem Experiment hinterlegt. Was haben Sie gemacht?
Wir haben ein Experiment durchgeführt, sogenannte Within-Subject Design. Das heißt, eine und dieselbe Person atmet entweder normal oder verlangsamte Ausatmen.
Also es gibt keine Kontrollgruppe, sondern Sie haben das mit einer Gruppe untersucht.
Die Person ist selber seine eigene Kontrolle sozusagen. Und wir vergleichen innerhalb dieser Person, wie verändert sich seine oder ihre Entscheidung, wenn das Atemmuster sich verändert. Ja, das ist strenger, als wenn man eine Kontrollgruppe hat und die beiden vergleicht, experimentell gesehen. Und Sie haben im MRT, Magnetresonanztomographie, geatmet, während ihr Hirnaktivität gemessen wurde.
Haben Sie Fragen gestellt oder wie ging das?
Genau. Während Sie im MRT so geatmet haben, haben Sie ganz viele Entscheidungen treffen müssen. Und zwar, das waren Entscheidungen, wie ob sie bestimmte Optionen nehmen wollen oder nicht. Und diese Optionen hatten immer einen möglichen Verlustaspekt, aber auch mögliche Gewinn. Das war immer eine Kombination von positiven und negativen. Und mit 50%iger Wahrscheinlichkeit konnte das, entweder könnte man das gewinnen oder alles verlieren. Und wir haben diese Gewinn und Verluste ganz unterschiedlich variiert, dass wir auch diese Entscheidung quantitativ untersuchen konnten.
Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also ich stelle mir jetzt vor, ich liege im Magnetresonanztomographen und kriege von Ihnen eine Anweisung, entweder normal zu atmen und auch normal auszuatmen oder eben in Ihrem Rhythmus langsam auszuatmen, aber normal einzuatmen. Und dann stellen Sie mir eine Frage, zum Beispiel, kaufst du diese Aktie, die Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht, ist 60%.
Ja, in der Tat haben wir Ihnen so ein Bar gezeigt, so eine Art Säule, die sich immer füllt und leert. Und Sie sollten immer wie diese Säule atmen. Also wenn die Säule voller wird, dann einatmen und wenn es leerer wird, dann ausatmen. Und wir haben aber im Hintergrund für diese Person personalisierte Atemmuster vorgegeben. Eine Weile war das normale Atmung, eine Weile war das verlangsamtes Ausatmen und das hat sich immer abgewechselt. Und irgendwann konnten die Probanden so gut dieser Anweisungen folgen, dass sie auch nebenbei was anderes sehen konnten. Und dann erschien eine Option, das bestand aus zwei Zahlen, zum Beispiel plus 30, minus 40. Das heißt, wenn ich mich jetzt für diese Option entscheide, kann ich 30 Euro gewinnen. Oder ich kann 40 Euro verlieren. Möchte ich das? Und das heißt, während Sie instruiert geatmet haben, haben Sie diese Aufgaben gelöst.
Und wenn Sie normal geatmet haben, haben Sie eher gesagt, ich vermeide lieber den Verlust. Und wenn Sie in Ihrem Regime bewusst geatmet haben, waren Sie eher positiv und haben eher die 30 plus gewählt?
Genau. Sie haben, wenn Sie verlangsamt ausgeatmet haben, waren die Belohnungsaspekte viel stärker wahrgenommen und das auch in Ihre Entscheidung integriert. Ja? Wobei, wenn Sie normal geatmet haben, gab es keine Veränderung.
Und das heißt jetzt, wenn man bewusst atmet, wird man zum Zocker?
Das ist eine gute Frage. Es war auch natürlich sehr spannend, wie interpretieren wir dieser mutig sein. Was wir auf jeden Fall machen, ist, dass wir sogenannte Herzratevariabilität erhöhen. Herzratevariabilität ist die Veränderbarkeit zwischen zwei Herzschlägen. Und je langsamer Herzrate wird, desto stärker ist das variabel. Sie können sich ja vorstellen, wenn ich jetzt in sehr gestresster Situation bin, dann schlägt mein Herz wie eine Maschine. Aber wenn ich entspannt bin, dann schlägt es nicht mehr so eingetaktet, sage ich mal. Und das ist ein sehr gut bekannter Maß für Ängstlichkeit. Das heißt, wenn meine Herzratevariabilität hoch ist, dann bin ich in entspannteren Zustand und bin nicht ängstlich. Und das ist, was wir beobachten. Unsere Interpretation ist nicht, dass sie dann zum Zocker werden. Das wollen wir auch nicht. Aber dass sie beruhigter und vielleicht informiertere Entscheidungen treffen.
Also eine höhere Herzratevariabilität heißt, dass ich ruhiger werde, dass ich besser entscheiden kann oder langsamer entscheide. Während eben, wenn ich unter Stress stehe, schnell atme, mein Herz schnell klopft, entscheide ich eben nicht so überlegt. Das wird einem ja irgendwie, ist ja irgendwie einleuchtend und auch einsichtig. Aber sind das dann immer auch die besseren Entscheidungen?
Das kommt ganz auf die Situation an. Ich kann Ihnen ja ein bisschen darüber erzählen, wie ich überhaupt diese Studie angefangen habe vor 8 Jahren.
Ja, unbedingt.
Nämlich mein alter Kollege Stefan Röttger, der jetzt in der Deutschen Marine arbeitet als Psychologe, kam zu uns zu Besuch und hat das mir erzählt, dass er diese Methode bei seinen Soldaten anwendet. Und ich habe es mir angehört und dachte, das ist doch Placebo. Das kann doch nicht sein. Aber er hatte Daten, die ich sehr zuverlässig fand. Er zeigt zum Beispiel, dass die Soldaten unter dieser Atmung sich besser beruhigen können. Also sie erhöhen ihre Herzratevariabilität und auch sie treffen Sie sind kognitiv besser. Jetzt muss man sich das vorstellen. Ich schlage hier mal so eine Extremsituation auf. Ich müsste irgendwo in so eine Art Combat-Situation mich beruhigen, weil ich muss jetzt überlegen, wie ich hier rauskomme.
Also Combat-Situation heißt im Militär, dass man in der Kampfsituation ist.
Genau. Und da wollen wir, was wollen wir? Wir wollen, dass die Leute Ruhe bewahren, aber auch gut kognitiv funktionieren können. Und genau das scheint diese Methode auch tatsächlich zu tun. Das ist, was wir Experimente im Labor beobachten, dass wenn die Leute sozusagen diese Atemtechnik verwenden, ruhiger werden und nicht angstgetriebene Entscheidungen treffen. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Wenn jemand in akut Gefahrsituation ist, dass angstgetrieben sich versteckt oder ne, andere panikbedingte Reaktion, die natürlich ja auch seinen Sinn hat und seine Bedeutung. Aber in dieser Situation wollten wir, dass die Leute gut funktionieren können trotzdem. Und wenn wir das jetzt auf andere Situationen übertragen, wie, ich sage jetzt mal ein bisschen mildere Situationen, wie Prüfungssituation, ja, auch eine sehr stressige Situation, kann ich mich beruhigen, dass ich trotzdem gut performen kann? Das ist unsere Frage gewesen.
Sie haben jetzt schon erzählt, Verteidigung, das kann ich verstehen, Prüfungssituationen kann ich auch verstehen. Für welche anderen Situationen ist das denn auch anwendbar? Sie forschen ja nicht nur an der Charité, sondern auch am Deutschen Institut für Ernährungsforschung.
Im Moment sind wir dabei, das unter akute Stresssituationen anzuschauen, wie das sein könnte. Aber auch natürlich, es ist eine spannende Frage, wie das für bestimmte Patientengruppe anwendbar wäre, so wie Angststörungspatienten oder Menschen, die generell kardiovaskuläre Schwierigkeiten haben. Und wir schauen uns auch natürlich auch an, wie das auf Metabolismus einen Einfluss haben könnte.
Also auf den Stoffwechsel, das betrifft die Menschen, die adipös sind oder die einfach stark übergewichtig sind.
Genau.
Sie haben ja, glaube ich, 41 gesunde Teilnehmer gehabt in der Studie, sprechen jetzt aber natürlich auch über Teilnehmer, die krank sind, die beeinträchtigt sind, aus welchen Gründen auch immer. Kann man denn von 41 gesunden Teilnehmern in einer ja doch vergleichsweise kleinen Studie dann solche doch auch großen Ableitungen machen?
Ja, also wir arbeiten ja experimentell, das heißt, wir können keine Bevölkerung ins Labor einladen, sondern wir müssen eine Stichprobe ziehen, die bestimmte Kriterien erfüllen, zum Beispiel, dass sie keine Angststörungen haben, dass sie keine kardiovaskuläre Erkrankungen haben. Was man in solchen Situationen machen kann, ist eine Art Power-Analyse zu machen, um vorab eine reliable Stichprobengröße zu errechnen. Und das ist, was wir grundsätzlich immer machen. Und sagen, okay, mit dieser Größe können wir eine Aussage machen, die konklusiv ist. Und das ist auch in diesem Fall so gewesen.
Also reliabel heißt verlässlich und konklusiv heißt, daraus kann man dann Schlüsse ziehen, die für größere Gruppen auch allgemeingültig und anwendbar sind.
Die generalisierbar und valide sein können, genau.
Es gibt ja so einen natürlichen Reflex in Stresssituationen, entweder abzuhauen oder anzugreifen. Das ist ja evolutionär, glaube ich, auch so angelegt. Und das ist ja auch der Grund dafür, warum die Herzrate hochgeht, warum man besonders wach ist, warum Adrenalin ausgeschüttet wird. Und Sie sagen ja jetzt, das ist aber gar nicht so sinnvoll, dass das passiert, dass dieser Mechanismus passiert. Besser wäre durchatmen. Ist denn diese Evolution einfach sinnlos gewesen? Also das, was wir normalerweise tun würden, hat weniger Sinn als das, was wir mit Überlegung tun?
Oh nein, das habe ich nie behauptet. Ich glaube, was diese Stressreaktion hat seinen Sinn und es ist auch wichtig, dass wir das können. Wenn wir auf der Straße Bären sehen, dann sollten wir bitte weglaufen können und jetzt nicht langsam atmen können. Aber ich glaube, in heutiger Gesellschaft haben wir ganz andere Stressoren, sei es der Chef, der schlecht gelaunt ist oder der Nachbar, der wieder einen Streit anfängt. Und man kann das ja ein bisschen einschätzen. In dieser Situation wäre es jetzt nicht sinnvoll, auf Fight-or-Flight-Mode sozusagen zu gehen, sondern einfach mal tief ein- und ausatmen und die Situation ja, durch Gespräche oder durch andere Möglichkeiten zu lösen. Und ich glaube, für solche Situationen ist es gedacht.
Also das wären diese Situationen, die man auch so im Volksmund mit erstmal durchatmen bezeichnen würde.
Auf jeden Fall.
Kann man das üben?
Wir gehen davon aus, dass man das üben kann. Und es gibt verschiedene Belege, die darauf hindeutet, dass wir durch Üben das auch natürlich besser werden. Zum Beispiel bei Berufsgruppen mit kritischen Aufgaben, so wie Soldaten oder Feuerwehr oder Polizei, die, sage ich mal, unerwartet in solchen Situationen reinkommen, wäre es sinnvoll, das zu trainieren. Okay, ich merke, das ist jetzt eine angespannte Situation. Ich fange an, so zu atmen, um die Ruhe zu bewahren, sozusagen. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, üben ist eine gute Sache.
Wie geht es denn jetzt weiter? Sie haben diese Studie gemacht mit der Charité zusammen. Was machen Sie denn jetzt mit den Ergebnissen für die angewandte Forschung?
Das wirft natürlich sehr viele verschiedene neue Fragen offen, sowohl auf der Grundlagenforschungsseite als auch angewandte Forschungsseite. Im Bereich Anwendung wäre jetzt spannend zu schauen, welche klinische Gruppe davon viel profitieren würden. Und auf der mechanistischen Seite wäre es sinnvoll zu schauen, wie können wir diesen Mechanismus noch mehr optimieren? Oder gibt es etwas, was wir übersehen haben, so wie Blutparametern oder andere Mechanismen?
Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Und danke Ihnen und euch fürs Zuhören, fürs Interesse. Herzliche Grüße bis zur nächsten Woche. Ihre, eure Ursula Weidenfeld. Tschüss.